D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend allen zusammen. Seid gegrüßt zu Eine Stunde Film mit Tom Westerholt und mit Alex für jeden Abend. Alex.
Guten Abend.
Du hast den Wahnsinnigen getroffen.
Den Wahnsinnigen.
Den Mann, der gesagt hat, wie soll man denn daraus noch einen dritten Teil machen?
Ganz genau den.
Und dann haben sie den dritten Teil gemacht.
Vorher den zweiten.
Vorher den zweiten. Der war auch schon, also nicht wirklich vorstellbar. Taken 3, 96 Hours. Heißt der Film. Liam Neeson ist der Mann, der damals gesagt hat, kann er sich nicht vorstellen, da einen zweiten, geschweige denn einen dritten Teil draus zu machen. Du hast Liam Neeson getroffen.
Absolut.
Während ich krank im Bett lag.
Ja, so war das.
Und hast den Mann konfrontiert mit genau dieser Frage. Darüber werden wir heute Abend in der Sendung reden. Außerdem werde ich im weiteren Teil der Sendung nach 8:30 noch mit Thomas Lückerath telefonieren. Das ist der Chefredakteur des Medienmagazins dwdl.de. Der hat sehr spannende Neuigkeiten zum Thema Serien in Deutschland und im deutschen Fernsehen und auf deutschen Video-on-Demand-Plattformen und wie das in Zukunft aussehen wird, zu erzählen. Und dann schauen wir noch auf zwei weitere Neustarts diese Woche im Kino. Einmal auf St. Vincent mit Bill Murray in der Hauptrolle und auf Wild Tales, eine sehr durchgeknallte Komödie aus Argentinien. Auch das ein Film, den wir heute Abend noch besprechen wollen. Das die Themen innerhalb der nächsten Stunde in Eine Stunde Film. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend.
D-Radio Wissen.
Garcia.
Wir haben ihn.
Ein Kinderspiel war das. Wenn der ein Profi ist, wie Sie sagen,
dann ist er heute anscheinend nicht auf Zack.
Er verarscht Sie.
Wie das denn?
Wo ist er jetzt? Wo?
Im Streifenwagen von Phillips. Warum?
Sie müssen anhalten.
Was?
Sofort anhalten. Alle Wagen.
Sofort anhalten, sofort anhalten. Der verarscht sie. Es ist gerade erst ein paar Wochen her, dass Liam Neeson als harter Ex-Cop zwischen Grabsteinen ermittelt hat in Among the Tombstones. Jetzt ist er schon wieder da als Ex-CIA-Agent Brian Mills. Also quasi mit der Rolle, die ihn vor 6 Jahren zu einer Art späten Action-Star nochmal gemacht hat. Damals war er so Mitte 50. Jetzt Alex Soyer, wir haben es vorhin schon kurz eingangs der Sendung angerissen.
Wir haben ihn ja auch schon öfter getroffen. Allein im letzten Jahr, glaube ich, 3-mal.
Ja, richtig. Ja. Man hat das Gefühl, ich habe das Zählen irgendwann aufgegeben, aber ich glaube jetzt 2014, 2015 sind es 9 Filme mit ihm. Ja. Davon gefühlt ungefähr 9-mal das Gleiche.
100 Actionfilme mindestens.
100 Actionfilme in gefühlt 6 Jahren und immer wirklich als, wahrscheinlich weil es funktioniert, immer als dieser harte Cop oder Ex-Cop, so der moderne Einzelkämpfer gegen alle anderen mit Nahkampferfahrung. Interessanterweise glaubt man ihm das aber auch, finde ich.
Sehr. Er ist immer so ein bisschen abgewrackt, so ein bisschen verbrauchter Typ, irgendwie Ex-Marshal, Ex-CIA, Ex-Cop. Und dann fängt eben diese Rächergeschichte eben an.
Genau.
Und das hat mit Taken tatsächlich damals angefangen. 2008, 2009 kam der bei uns ins Kino. Februar.
Genau. Da haben sich alle noch gewundert. Was macht der Mann jetzt mit einem Mal den Actionfilm? Wir wussten nicht, dass da noch 17 Filme in ähnlicher Art und Weise nachkommen würden. Du hast ihn getroffen hier in Berlin zum Interview. Wir können uns beide, weil er es wirklich mehrfach gesagt hat, gut daran erinnern, was er damals bei den Interviews zum ersten Teil gesagt hat. Und er übrigens konnte sich auch noch gut erinnern.
Never again. Something like that.
Yes.
Ja, ja,
ganz genau so
Never
war das.
Never again, nicht noch einer, niemals wieder. Wie soll das gehen? Ich erinnere mich daran, als dann der zweite Teil kam und nach der Tochter dann auch die Frau entführt worden war, dass er selber noch gesagt hat, wen zum Teufel sollen sie denn jetzt entführen? Ja. Meine Oma. Und 20 Action-Auftritte später ist er eben jetzt doch wieder da mit Taken 3, 96 Hours. Konnte er dir darauf überhaupt eine glaubwürdige Antwort geben, die du ihm abgenommen hast?
Also ich fand es ja erstmal total angenehm, dass man nicht lange pieksen musste, dass man nicht lange sagen musste, ja, aber sie haben es doch, oder ihm es gar sogar irgendwie vorspielen musste, was er damals gesagt hat, sondern er wusste ganz genau, dass er das damals gesagt hat. Und ich glaube, so ein bisschen Charme hat man auch rausgehört. Aber naja, es ist einfach die Erfolgsrolle seines Lebens. 600 Millionen Dollar haben die ersten beiden Teile eingespielt. Also warum soll er dann nicht zurückkommen als dieser ultraharte Ex-CIA-Agent? Und ja, er schiebt es dann so ein bisschen auf andere, denke ich mal.
Well, look, I'm not a writer, so I've never, I can't envisage scenarios for this guy, Brian Mills. And I certainly thought, you can't have your daughter taken again, you know, it's like, But so I was pleasantly surprised when Luc Besson and Robert Mark came and came up with this scenario. And albeit it's a very tragic one for my ex-wife, but it was like, and they introduced this enigmatic LAPD detective that Forrest played. I thought, yeah, this could work. This could be good. And this could be the end, you know. Nice way to finish it all, you know?
Falls ihr diese Randnotiz eben nicht wirklich aufgeschnappt habt, diesen kleinen Namen Luc Besson, der so im Satz gefallen ist, als Produzent der Filme, der ja auch Leon der Profi gemacht hat damals, der ist ja offenbar mit so Einzelkämpfer-Helden-Typen, damit hat das ja offenbar auch, ne?
Definitiv hat das damit, wobei er es noch mehr sogar mit Einzelkämpfer-Frauen hat, muss man tatsächlich sagen. Aber diese Einzelkämpfer-Figuren sind natürlich klar. Und jetzt in diesem dritten Taken-Teil geht es natürlich letztlich vom Prinzip her so weiter, wobei ich ja schon finde, es ist so ein bisschen was anderes. Liam Neeson hat es ja auch gerade angesprochen, also seine Frau stirbt gleich am Anfang, das kann man auch verraten gleich, das ist kein großer Überraschungseffekt.
Sie hat wirklich, also Famke Janssen hat einen Mini-Gastauftritt.
Ganz genau, ja. Ziemlich schnell tot. Liam Neeson als Agent, Ex-Agent Mills wird dann ziemlich schnell auch verdächtigt. Das ist auch ein altes Klischee, der unschuldig Verdächtige, der dann von der Polizei gejagt wird und gleichzeitig eben herausfinden will, wer die wahren Schurken sind. Auch das kennt man, spätestens seit Auf der Flucht. Da war es Harrison Ford und Tommy Lee Jones war der Jäger als Marshall. In diesem Fall ist es einfach mal Forrest Whitaker. Der hat natürlich auch wieder seine besondere Art, so dieses Zen-mäßige als Jäger. Und er spielt die ganze Zeit mit so einem Gummiband rum. Das erfährt man dann auch erst am Ende, worum es dabei geht. Und irgendwie hat er ja schon so die ganze Zeit ja auch so im Gefühl, dass Neeson eigentlich gar nicht der Schuldige sein kann.
Dutzler.
Sie dürften inzwischen wissen, wer ich bin und wozu ich fähig bin.
Ja, ich glaube, ich ahne es langsam. Eine Frage nur, damit ich es weiß. Welche Abteilung waren Sie, CIA? Sondereinheit was?
Sie müssen nur wissen, dass ich unschuldig bin. Geben Sie mir 2 Tage, um es zu beweisen. Ich finde raus, wer es war.
Ich möchte gern glauben, dass Sie unschuldig sind, Mr. Mills, aber die Entscheidung liegt beim Gericht, nicht bei mir. Mein Job ist es, Sie zu verhaften, wie das Gesetz es vorsieht, sonst nichts.
Viel Glück.
Das ist auch so ein typisches Ding, oder?
Ganz
so
genau.
Nach dem Motto, okay, ja, versuch es.
Wollen
oder
wir mal sehen, wie du das hinkriegst mit mir. Das kommt allerdings im Trailer tatsächlich ein bisschen besser als im Film, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Ja, das haben sie für den Trailer schön rausgeschnitten. Wir haben den Film natürlich beide gesehen. Glück ist so ein Ding, wie gerade eben gesagt, braucht man schon, um diesen Brian Mills dingfest zu machen, der ja auch, wo man ja auch in den Filmen nicht müde wird, wieder und wieder zu sagen, dass er nun wirklich der Experte ist in Sachen Spuren verwischen und dass es keine Akte über ihn gibt und dass er quasi der Mann ohne Identität ist und so weiter und so weiter. Was fandst du, ist es das versprochene gute Ende geworden und ist es überhaupt jetzt das Ende?
Zum Ende kommen wir nochmal, da kommen wir selber zum Ende noch hin, sagt er dann auch nochmal was dazu. Es ist auf jeden Fall erstmal das Ende der Trilogie. Das ist ja schon mal was wert, das heißt ja noch nichts, es kann ja dann immer weitergehen, das kennt man ja aus Hollywood. Ich finde tatsächlich, es ist nicht das gute Ende geworden, das ich mir erhofft habe. Mhm. Ich mag wirklich Liam Neeson in all diesen Filmen wirklich extrem gern. Ob nun Unknown Identity, irgendwie in Alaska mit Wölfen. Und
in Grave, geht mir genauso, ja.
Ganz genau, und im Flugzeug, in Nonstop und so weiter. Also, weil er bringt das so gut auf den Punkt, diese knallharte Actionfigur. Das ist so angenehm und es funktioniert gerade dann gut, wenn es wirklich auch geradlinig ist, wenn es eben keinen Schnickschnack gibt, wenn es eben nicht Forrest Whitaker ist, der auf der Spur ist und wo man im Film schon die ganze Zeit das Gefühl hat, naja, mein Gott, erstens, du weißt es doch sowieso schon nach 5 Minuten und auch Forrest Whitaker weiß es, wenn er so genial sein soll, wie er im Film tut und Liam Neeson als Ex-CIA-Agent hätte das ganze Ding eh auch schon von vornherein durchschaut, was da alles passiert. Das ist also alles so ein bisschen unbeholfen gemacht und hat einfach zu viele Wendungen. Es ist viel besser, wenn man Liam Neeson von A nach B schickt, er bringt die Bösen um, fertig.
Richtig.
Das wollen wir sehen. Wirklich so gute alte Action mit einem alten, steinharten Kerl.
Wie so eine Art Badass-Bond kommt er mir manchmal vor. Wie so ein James Bond, nur halt irgendwie ohne Regeln, ohne Gesetze, der es auf seine Art macht. Finde ich auch, kann man ihm gut bei zugucken. Es wird nicht der letzte Liam Neeson-Film sein, der in diese Richtung geht. Es geht ja bald schon weiter. Gerade eben hatten wir den Aufhänger in Bezug auf Liam Neeson, den du ja getroffen hast zu 96 Hours Taken 3. Badass Bond habe ich ihn genannt eben kurz. Ihr habt tatsächlich auch über Bond geredet?
Ja, wir haben ihn kurz gefragt, also wie jeden zumindest dem Großbritannien geborenen, also ist ja
und damit potenziellen Bond-Darsteller.
Ganz genau, wurde er auch tatsächlich von Frau Broccoli angefragt. Das war allerdings damals, als es darum ging, eben für GoldenEye, das hat dann Pierce Brosnan gemacht.
Ja.
Sein Landsmann. Und na gut, aber wir könnten uns Liam Neeson, glaube ich, nicht in einem durchsichtigen, unsichtbaren Auto vorstellen und mit dem ganzen Tünnel, nee, den es bei Pierce Brosnan gab. Also
ja.
Für die neue Sache jetzt hätte man sich ihn gut vorstellen können, aber da war er dann auch schon zu alt, denke ich mal.
Das ist richtig, ja, da war Daniel Craig sicherlich die bessere Alternative. Ich bin sehr gespannt übrigens gerade, was sich aus dieser merkwürdigen Idris Elba-Diskussion entwickelt, gerade die da am Laufen ist, irgendwie, der sich ja mehr oder weniger, zumindest habe ich so mitbekommen, eher selbst ins Gespräch gebracht hat, als dass es irgendjemand sonst getan hätte. Spannend, wenn tatsächlich Daniel Craig nach dem übernächsten, nach dem 25. Bond dann aufhören sollte, werden wir das sehen. Aber zurück zu Liam Neeson. Seit 2008 mehr oder weniger ein Actionfilm nach dem anderen. Nonstop hatten wir genannt. Unknown Identity, der hier in Berlin gedreht worden ist. Mit der Frau Krüger neben ihm in der weiblichen Hauptrolle. Grey, A-Team, die Taken-Filme. Jetzt der dritte gerade. Walk Among the Tombstone, der gerade neulich erst im Kino war. Und bald kommt er schon wieder in Run All Night. Eigentlich ist doch Liam Neeson selbst so eine Art eigenes Genre geworden.
Nicht zu vergessen Lego Movie, Good Cop, Bad Cop.
Richtig, ja,
Anfang
genau.
Des Jahres.
Exakt, stimmt, ja.
Ja, tatsächlich, er ist wirklich so ein eigenes Genre geworden. Es hat sogar einen eigenen Namen. Ich habe nämlich schon mehrere Beiträge darüber gemacht. Und das heißt Neesploitation.
Ach du Scheiße.
Nein, ernsthaft, wirklich. Wo du gerade Idris Elba angesprochen hast,
ja.
Das bezieht sich auf die Blaxploitation natürlich,
ja.
Ne, die große Zeit dieser Actionfilme mit den Schwarzen in den Hauptrollen,
ja.
Knallhart, auch ein bisschen unmoralisch, und ja, er hat dieses Genre gegründet tatsächlich, also er ist der Typ, der als ernsthafter Schauspieler eigentlich in so eine ganz knallharte Actionstory reingeworfen wird und die dann eben sauber bedient. Das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen viel geworden. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Und er selber merkt es auch. Aber so richtig lassen kann er es nicht. Und aber wie gesagt, er ist voll dabei.
Well, audiences nowadays, if I'm in a film, they expect something, you know. And that gets a wee bit difficult, you know. If you don't deliver that, you know. Anyway, there's yin and yang. There's good and there's bad with it, you know. It's good because you can get things financed. The bad side might be it's like they'll say, okay, we'll let you do this little quirky film, but we need another Tekken film, for example. Yeah. So that's okay. That's a fair compromise. Hollywood's about making dollars, you know.
Ja, im Grunde geht es natürlich einfach wirklich um die Dollars, und er sagt ganz simpel, man kann halt muss halt einen Taken-Film machen, vielleicht noch einen dritten und dann kannst du auch mal einen kleineren Film machen, einen schöneren Film. Das gehört einfach zum Geschäft, und das Geschäft begreift er auch, wobei man jetzt natürlich schon sagen muss, dass er eine ganze Menge von diesen Filmen gemacht hat. Seine Kollegen haben es ja auch gemacht. Denzel Washington hat ein paar Actionfilme gemacht, worauf er sich allerdings bei unserem Gespräch auch so gar nicht einlassen wollte, komischerweise. Also ganz seltsam war das. Hal Mirren hat ja auch diese Red-Filme gemacht,
richtig.
Zwei davon. Ne? Die kann man jetzt auch als früher ernsthaft und dann auf einmal Action. Aber sie belässt es dann dabei. Das Interessante ist tatsächlich, dass mit ihm und mit diesen älteren Kerlen, also auch mit Bruce Willis in diesen Red-Filmen.
Der da ja reingealtert ist,
genau.
Auch über die Die-Hard-Filme.
Ganz genau. Das ist ja wieder ein anderes Kaliber. Dass da dass diese älteren Typen, diese älteren Schauspieler, die älteren Stars wirklich für diese Oldschool-Actionfilme reserviert sind. Und das fällt Liam Neeson auch auf.
There seems to be. I mean, Denzel has a film coming out that here is wonderful. This, Equalizer, but when they told me the story, I thought, I've made three of those movies. It's the exact same movie, you know. So whether he's copying me or not, I don't know. I know Kevin tried one too with...
Ist aber auch gerade ein sehr, sehr charmant irisch versteckter Seitenhieb auf den Kollegen Washington gewesen.
Ja, ja, absolut.
Drei solcher Filme gemacht.
Naja, und Three Days to Kill ist ja eine ganz, ganz klare Sache, wurde ja auch von Luc Besson produziert. Da geht es dann auch um die Tochter. Und wenn man das nebeneinander stellt, dann sagt man, okay, 72 Stunden, 96 Stunden, beides mal die Tochter und so weiter.
Und letzten Endes war ja Natalie Portman auch so eine Art Tochter in Leon der Profi. Die musste ja mehr oder weniger auch gerettet werden. So, also insofern ergibt sich da schon eine Art wiederkehrendes Schema. Das ist schon richtig. Die große Action-Karriere, wie für Neeson, wird es die für die anderen eher nicht geben?
Ich glaube tatsächlich nicht. Also so erfolgreich wie Neeson ist da in der Hinsicht keiner, aber ich glaube, das wird immer wieder passieren und die freuen sich auch. Also Hollywood ist natürlich für solche Sachen immer dankbar, für solche Geschäftsmodelle. Und das Interessante ist ja wirklich, nur bei ihm hat es auch so knallhart funktioniert. Also ich meine, er war ja wirklich vorher schon bekannt, aber er wurde mit 54 auf einmal zu so einem Action-Superstar. Ich meine, die Kids lieben ihn. Es ist schon unfassbar. Und er ist auch ganz froh, dass es so spät erst passiert ist.
I'm glad it came when it came. I was 54 years of age when I started to shoot the first one. I'm 62 now, you know. I get a kick out of it, you know. But my feet are firmly in the ground. It's not going to my head, you know what I mean? I'd say maybe I have a couple more projects to do that I guess are kind of action-oriented. Two more years, that's it.
Ja, zwei Jahre noch und dann ist Schluss, sagt Liam Neeson zumindest. Da haben wir schon einige Leute kommen und gehen sehen, die gesagt haben, also höchstens noch und dann ist aber wirklich Schluss. Ich würde ihm in dem Fall, tendiere ich dazu, ihm zum ersten Mal zu glauben, dass nach diesem dritten Taken-Film wirklich Schluss ist. Was meinst du?
Ja, man weiß nie mit den Taken-Filmen, die kommen und kommen immer wieder. Ich glaube, er selber ist sich da auch noch nicht 100% sicher. Wenn jetzt dieser dritte Teil eben auch wieder super läuft, dann kann das durchaus passieren. Und wenn nicht, dann schiebt das, also wenn es dann doch weitergibt, also dann schiebt das einfach wieder auf die Drehbuchautoren, wie er es am Anfang schon gemacht hat. Die sind immer schuld, wenn denen was Gutes einfällt.
Ja, dann kann man ja nicht anders. Oder sie machen es wie bei Bruce Willis und erfinden ihm, wie in der Die Hard-Reihe, erfinden ihm einfach einen Filmsohn, den er anlernen kann. Das gleiche macht ja auch jetzt Sylvester Stallone beispielsweise im nächsten Rocky-Film, wo er dann als Trainer, wie es aussieht, mitspielen wird und nicht mehr, Gott sei Dank, als aktiver Boxer. Also das ist ja so ein Ding, das sich auch gerade ein bisschen durch Hollywood durchzieht. Ne? So.
Na, es müsste dann in dem Fall ja die Tochter sein. Ich glaube, mit dem Sohn kriegen wir es nicht mehr hin.
Außer aus erster Ehe. Ja, genau. Weißt du, so ein verschollener Sohn. Und,
der die ganze Zeit im Gefängnis in Russland war oder so.
In so einem Gulag. In so einem ganz schlechten Gulag.
Also warten wir darauf, was die Drehbuchautoren sagen. Er wartet auch darauf.
Oh, I don't know. You know what writers are like. If the movie does well, of course, it's all about pounds, shillings and pence, isn't it?
Das nehmen wir mal genauso hin von ihm. Ich danke dir, Alex, fürs hier gewesen sein heute, für die aufschlussreichen Dinge, die Liam Neeson über seine sehr erfolgreiche Karriere zu erzählen hatte. Beim nächsten Taken-Film sitzen wir ihm dann wieder zu zweit gegenüber, wenn ich nicht gerade wieder eine Rotznase habe. Danke dir und bis bald. Für euch ist der Film natürlich auch dann im Kino ab übermorgen zu sehen, Donnerstag, wenn ihr es euch noch ein drittes Mal geben wollt, 96 Hours. Taken 3, ab übermorgen neu im Kino. Ich bin Tom Westerholt und hier ist Inga Hinnenkamp mit den Filmnews der Woche.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Endlich. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, Rambo, es ist vorbei. Sylvester Stallone hat sich und uns allen den größten Gefallen getan und jetzt den Titel seines fünften Rambo-Films verraten. Last Blood. Ein längst überfälliger Abschied und eine Hommage an den Untertitel vom ersten Leinwandauftritt des messerschwingenden Rächers First Blood. Das war 1982, vor gefühlt 130 Jahren, als man dem damals auch schon 36-jährigen Stallone die Nummer als schlagkräftiger Kriegsveteran-Einzelkämpfer wenigstens noch abgekauft hat. Jetzt, mehrfach aufgepumpt, gestrafft und mit frischem Stirnband, wird es also Stallones letztes Mal als John Rambo sein. In diesem Jahr soll gedreht werden. Wer sich jetzt aber zu früh freut, sollte vorsichtig sein. Ebenfalls in Vorbereitung ist nämlich aktuell der Film Creed. Na, klingelt's? Ein Film über den boxenden Enkel des Ex-Champions Apollo Creed, der in diesem Fall von niemand Geringerem als Boxlegende Rocky Balboa trainiert werden soll. Gespielt von wem? Na, da kommt ihr alleine drauf. Hausgemachter Ärger bei Sony? Bislang war es eher die düstere Vermutung einiger Verschwörungstheoretiker. Jetzt wird sie sogar immer wahrscheinlicher. Filmriese Sony Pictures wurde offenbar gar nicht von ausländischen, gar nordkoreanischen Hackern angegriffen, sondern aus dem eigenen Stall heraus. Im Fadenkreuz der Ermittler steht zurzeit ganz im Besonderen ein ehemaliger Mitarbeiter des Unternehmens, der nach 10 Jahren Tätigkeit im vergangenen Mai gekündigt wurde, zusammen mit einigen anderen Mitarbeitern. Die betreffende Person soll umfangreiche Kenntnisse über das Computersystem des Hollywood-Studios besitzen und sich möglicherweise mit anderen Ex-Mitarbeitern zusammengetan haben. Beweise gibt es bislang nicht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch. Oscar-Favoriten für nächsten Gradmesser nominiert. Bis zu den Oscars am 22. Februar ist es ein weiter Weg. Wer sich ernsthafte Hoffnung machen will, sollte bis dahin einige Hürden nehmen. Da sind zum Beispiel die SAG Awards. Da sind natürlich die Golden Globes, aber da ist auch die wichtige Preisverleihung der amerikanischen Produzentengilde, die PGA Awards. Deren Nominierte sind jetzt bekannt gegeben worden, darunter einige derer, die sich jetzt umso mehr weitere Hoffnung auf einen Oscar machen dürfen. Richard Linklaters Boyhood wurde ebenso nominiert wie die Filme Birdman und Clint Eastwoods American Sniper. Erstaunlicherweise nicht nominiert wurden dagegen Interstellar von Christopher Nolan oder auch der bisher hochgehandelte Martin Luther King Film Selma. Die PGA Awards der amerikanischen Produzentengilde werden dieses Jahr am 24. Januar in LA verliehen. Kleines Bond-Update gefällig. Hier noch ein kleiner Rausschmeißer. Daniel Craig steckt bis zum Hals im Schnee. Und nein, das soll um Himmels Willen kein Seitenhieb auf einen möglichen Drogenkonsum des Bond-Darstellers sein. Es ist vielmehr eine Drehort-Situationsbeschreibung des aktuellen 24. Bond-Abenteuers Spectre. Seit heute wird nämlich am nagelneuen Set gedreht und an dem steckt besagter Craig nun mal bis zum Hals im weißen Pulver. Immer noch keine Anspielung, hier die Auflösung. Die Bond-Crew dreht jetzt in den vollständig verschneiten österreichischen Alpen. Totales Wetterchaos. Oder wie Bond-Bösewicht Christoph Waltz sagen würde, endlich mal wieder daheim.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Das deutsche Fernsehen wacht auf. Halleluja. Nach Jahren des Tiefschlafs, könnte man sagen, zumindest aus Serien-Nerd-Sicht, und von denen gibt es ja viele, sollen jetzt auch im deutschen Fernsehen mehr aktuelle, hochwertige, amerikanische und selbstgemachte Serien laufen. Serien wie Weinberg, Deutschland oder Tom Tykwers Babylon Berlin. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen mit Thomas Lückerath, dem Chefredakteur des Medienmagazins dwdl.de, über das, was uns da versprochen wird. Schönen guten Abend, Thomas.
Ja, schönen guten Abend.
So, du bist uns erstaunlicherweise aus Köln zugeschaltet hier in unserem Sendestudio in Berlin und hockst mal nicht in L.A. irgendwo bei den Fernsehriesen von Fox Warner oder keine Ahnung was. Du bist da ja schon ziemlich viel unterwegs.
Das stimmt. Also im Dezember war ich nochmal drüben, aber erfreulicherweise einfach auch mal für den Biorhythmus, der mich sonst irgendwann K.O. schlägt, bin ich jetzt gerade mal zu Hause. Das hat immer den schönen Vorteil, man kann endlich auch mal was gucken.
Sehr gut. Ja, sehr gut. Und darüber wollen wir reden. dwdl.de für die zwei von euch 500 Millionen D-Radio-Wissen-Hörern, die nicht Bescheid wissen. dwdl.de, das deutsche Medienmagazin mittlerweile. Also wenn man irgendwas wissen will, was irgendwie in diesem viereckigen Glotzgerät abgeht, dann schaut man zumindest einmal täglich bei euch auf der Seite vorbei. So habe ich das natürlich auch in den vergangenen Tagen wieder getan und bin da auf einen Artikel aufmerksam geworden bei euch, über den wir ganz explizit reden wollen. Der beginnt mit den vielverheißenden Worten: 2015 ist das Jahr, in dem sich Substanz und Blütenträume voneinander unterscheiden lassen werden. Und zwar bezogen auf die Serienkultur im deutschen Fernsehen. Was passiert da, Thomas?
2015 wird ein sehr, sehr spannendes Jahr für das deutsche Fernsehen, für alle, die gute Serien lieben. Mhm. Unter Umständen müssen wir da, glaube ich, noch ein bisschen warten. Das dauert immer noch, weil die Ankündigungen von so Serienproduktionen, bis es dann produziert ist und vorliegt, das dauert ja gerne mal. Aber spätestens im Herbst dann kommen sehr, sehr viele neue Serien, bei denen die Sender es endlich auch mal wieder wissen möchten.
Ja, wir haben natürlich großartige amerikanische Vorbilder alle im Kopf. Teure, aufwendig produzierte Serien wie beispielsweise Game of Thrones, House of Cards, Homeland, das wahnsinnig erfolgreiche Breaking Bad beispielsweise. In welche Richtung siehst du da, dass sich was tut bei den deutschen Sendern? Weil oft habe ich so das Gefühl gehabt in letzter Zeit, dann läuft irgendeine amerikanische, vielleicht sogar ganz gute Serie im deutschen Fernsehen. Da sehen wir dann Staffel 3. Die Serien-Nerds wissen aber natürlich, dass längst Staffel 6 draußen ist. Also da hat man doch schon sehr geschlafen bisher.
Natürlich, das deutsche Fernsehen hat in den vergangenen Jahren viel verschlafen. Man hat viel zu lange auf Reality-Shows und auf die große Unterhaltung oder auch auf Dokutainment gesetzt und leider das verpasst, was ja in den USA durch die kleinen Kabelsender quasi entstanden ist. Also dieser Serienboom in den USA kommt ja weniger von den großen Networks, nicht von ABC, CBS, NBC und Fox, sondern mehr von den kleineren, dann eben meist als Pay-TV-Sender betriebenen Kanälen, weil die irgendwann erkannt haben, wir können natürlich das ganze Jahr über Durchschnitt senden oder wir sparen ein bisschen und zeigen einmal im Jahr einen Knaller. Und das ist das, was dann irgendwann sozusagen zu uns auch rüber schwappt. Das ist das, was den Sendern da drüben dann eben zum Beispiel so ein Kleinsender wie AMC, der eben berühmt geworden ist durch mehrere Serien gleich, den guten Ruf verschafft hat. Und wir in Deutschland, ich glaube, wir werden viel Tolles erleben. Ein deutsches Game of Thrones wird es nicht geben. Ich glaube, die Deutschen haben da schon erkannt, es macht keinen Sinn, jetzt Hollywood nachzudrehen, sondern deutsche Geschichten zu erzählen.
Denn das ist ja tatsächlich die große Gefahr, die, glaube ich, auch viele Serienjunkies sehen, ne? Dass man sich so einen Sender wie HBO als Vorbild nimmt und dann jetzt mal ganz übertrieben gesagt mit einer Handvoll Schauspieler irgendwo in den Teutoburger Wald fährt, weißt du, und so eine Art irgendwie Game of Thrones jetzt ummünzt auf Heinrich den Großen und dann die Schlacht bei Minden oder so nachstellt. Das sagst du nicht. Was stattdessen haben wir von den deutschen Fernsehsendern dazu erwarten? Was habt ihr ausfindig machen können?
Ach, da kommen wirklich ganz viele Sachen natürlich in einem breiten Spektrum. Jetzt schon Anfang Februar kommt zum Beispiel die Verfilmung des zweiten Buches von Ferdinand von Schirach, Schuld, mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle. Ganz tolle Serie, die vom ZDF übrigens interessanterweise 2 Wochen vor der Fernsehausstrahlung komplett ins Netz gestellt wird.
Ach.
Also auch mal, ne? Netflix lässt grüßen.
Wollte ich gerade sagen.
Ne, die Möglichkeit zu sagen, Leute, wenn es euch gefällt, guckt es durch, weil natürlich nehme ich mal an, das Hauptpublikum des ZDF, also sagen wir mal vielleicht die etwas älteren Generationen, das nicht unbedingt tun, aber man hat dann eben schon mal ein bisschen, wie man so schön sagt, Buzz generiert dazu. Ne? Die Serie erzählt eben kleine Kriminalgeschichten, da geht es nicht wirklich um die Spannung, da geht es mehr um die Frage Schuld oder Unschuld und ist das, was ein Gericht entscheiden kann, die einzige Schuld- und Unschuldsfrage, die beantwortet werden? Oder kann nicht auch jemand unschuldig gesprochen werden vor Gericht, aber im Grunde wissen alle, er ist schuldig? Ganz, ganz intensive Serie. Wir haben da eine Folge schon gesehen bei der letzten Fernsehmesse in Cannes.
Ja.
Da sitzt man da und man schwitzt, also sprichwörtlich mit den Menschen der Serie mit. Also sehr spannend, sehr gut. Das ist schon mal was Tolles, was ziemlich zeitnah kommt.
Ihr schwitzt andere wahrscheinlich, weil ihr da sitzt und denkt, bitte lass es gut sein und keinen totalen Mist.
Ich meine, das hofft man natürlich immer, weil es ist immer die Gefahr, Sender kündigen viel an, nicht? Und dann wird immer gesagt, Mensch, das wird das nächste große Ding. Da ist natürlich auch Skepsis geboten. Aber man muss fairerweise sagen, zuletzt hieß es dann immer, wir haben dann eine neue Vorabendserie, eine Krankenhausserie oder wir machen eine heitere Krimiserie oder wir machen was Neues für den Sendeplatz von. Und ich immer denke, ich will doch eine coole Geschichte, ich will tolle Charaktere, ich will Spannung. Erklärt mir doch nicht, was aus eurer Marketing-Sicht, das, wo das dann laufen soll, das ist doch nicht das, worüber man das Publikum kriegt.
Ja, und das ist ja was, was wir in Deutschland viele Jahre, ich sag mal bewusst, zu erleiden hatten, denn bei deutschen Serien, und das hat natürlich auch den zumindest Qualitätsruf zerstört, denken wir ganz schnell an Marienhof, Unter uns, GZSZ, Rote Rosen, also tatsächlich diese guten alten Daily Soaps, die sich ja mittlerweile seit Jahren überholt haben, selbst eigentlich. Aber du sagst tatsächlich bei der neuen Serie oder auch bei einer Serie wie Babylon Berlin, der neuen von Tom Tykwer, die im Laufe des Jahres für ARD und Sky gedreht werden soll, da können wir uns durchaus Hoffnung auf was Gutes machen.
Mit Sicherheit. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil die Lust der Macher dahinter da ist, es eben zu beweisen, dass man es kann.
Ja.
Und wir haben ja Substanz in Deutschland. Also ich möchte sozusagen deutsche Kreative jetzt nicht schlechter stellen als die amerikanischen Kollegen, denn wir dürfen nicht vergessen, der Fernsehfilm in Deutschland hat eine grandiose Tradition. Da gibt es aus den USA so gut wie gar nichts.
Mhm.
Also das Genre wiederum kennt da drüben kaum einer.
Ja.
Deswegen ist es einfach so eine Sache, bei uns wurde leider der Fernsehfilm immer so lange kultiviert,
richtig,
während in den USA die Serie kultiviert wird. Jetzt gibt es ja bei uns immer bei ARD und ZDF die Dreiteiler. Ehrlich gesagt, schneiden wir doch jede Folge davon mal in zwei Teile und schon haben wir eine Miniserie.
Mhm.
Also ist auch immer so eine Frage, wie man das betrachtet. Aber bei den neuen Sachen, du sagst es schon, Babylon Berlin, allein die Zusammenarbeit, Sky und die ARD dreht was zusammen. Spannend.
Ja.
Dann gibt es Weinberg von TNT-Serie. Die machen schon ihre zweite eigene Serie.
Mhm.
Das ist ein ziemlich kleiner Kanal. Dann macht RTL mit Nico Hofmann und Ufa Fiction Deutschland, eine Serie über, na, Deutschland in den 80er Jahren. Auch sehr spannend. Und ich finde es toll, dass mit Vox, also dem Free-TV-Sender der RTL-Gruppe, sich auch ein Sender, der, wie man das so nennt, zweiten Generation, also ein etwas kleinerer frei empfangbarer Sender, nächstes Jahr, dieses Jahr vielleicht noch an eine eigene Serie trauen möchte. Da tut sich was.
Dann lass uns mit der nächsten Frage zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn du hast eben schon kurz dieses Experiment vom ZDF angesprochen. Fürs ZDF ist es ein Experiment zu sagen, wir bringen eine Serie ins Fernsehen und gleichzeitig die gesamte Staffel online, Video on Demand, großes Schlagwort. Da sind wir nämlich bei dem Thema Video on Demand und Netflix. Zwei Fliegen mit einer Klappe deshalb, weil ist Netflix deiner Ansicht nach Wegbereiter genau für diese Entwicklung gewesen? Denn das sind ja die, die sagen, wir stellen unseren Zuschauern sofort eine gesamte Staffel hin, guckt, wie ihr wollt und wann ihr wollt. Und hast du schon was gehört, ob Netflix die groß angekündigten, auch selbstproduzierten deutschen Serien langsam mal in Angriff nehmen will?
Das kann ich vorwegnehmen, da hört man noch gar nicht.
Mhm.
Natürlich behauptet jeder deutsche Produzent gerne, man sei in Gesprächen mit Netflix,
ja,
aber darauf gebe ich nicht viel, seit auf der Launchparty von Netflix so ziemlich jeder deutsche Produzent anwesend war und ungefähr 20 Sekunden mit dem Netflix-CEO gesprochen hat. Also demnach kann man sozusagen jeder behaupten, ich war auch im Gespräch mit Netflix.
Ja, gut.
Also das ist, glaube ich, ein Wunschdenken. Schön, wenn es so käme, freue ich mich, ist aber, glaube ich, noch konkret nicht zu sehen.
Okay.
Und dann, ja, du sagst, ja, Netflix hat schon was bewegt. Ich würde da immer nur unterscheiden, weil ehrlicherweise Netflix, das Besondere an Netflix ist, sie produzieren Serien. Denn die Technik, ganz ehrlich, wir müssen fairerweise sagen, 2006 sind in Deutschland die Portale Videoload der Telekom und Maxdome von ProSiebenSat.1 gestartet.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt gab es Netflix in den USA noch gar nicht als Video-on-Demand-Anbieter. Das heißt, wir hatten in Deutschland diese Anbieter früher, als Netflix das Geschäftsmodell überhaupt für sich entdeckt hat.
Mhm.
Nur, wir haben halt in Deutschland keine eigenen Inhalte dafür produziert. Das ist eben der Unterschied.
Ja.
Das ist aber cool, finde ich, für uns, die gute Geschichten lieben, als Zuschauer und eben auch für die Kreativen, denn der Wettbewerb entscheidet sich nicht so sehr daran, wo, wie, was zur Verfügung gestellt wird, sondern an guten Geschichten. House of Cards war eben einfach gut.
Ja.
Deswegen ist es ein Erfolg. Wenn die mit Marco Polo angefangen hätten, ihre aktuellen Eigenproduktionen, dann hätte kein Hahn danach gekriegt, ehrlich gesagt.
Weil ja,
nämlich ziemlich mau.
Ja, das stimmt. Da hat man sich, habe ich auch schon tatsächlich von vielen gehört, einiges von versprochen und ich zähle mich gerne zu denen, die der Serie durchaus eine Chance gegeben haben. Und jetzt nach 3-4 Folgen der ersten Staffel muss ich sagen, tatsächlich ermüdet es mich auch ein bisschen. Also ob da der Kick noch kommt, lasse ich mal dahingestellt. Lass uns über einen Punkt noch sprechen, Thomas, den ich auch bei euch auf DWDL gelesen habe in dem Zusammenhang, nämlich unter dem Stichwort mehr Relevanz. Auch das ist ja ganz interessant zu betrachten. Die Entwicklung aus deiner Sicht 2015, es gibt ja durchaus diese Formate, die versuchen, auch im Fernsehen, ich nenne es mal durchaus noch Infotainment zu verbreiten, aber schon auch mit einem ernsthaften Inhaltsanteil.
Definitiv. Also wenn wir zurückblicken aufs vergangene Jahr, dann kann man sagen, ich meine, Team Wallraff hat, glaube ich, alle überrascht, dass so etwas bei RTL läuft, dass so etwas Folgen hat, auch ja letztlich sehr späte und dann konsequente Folgen. Also das war schon sehr interessant. Oder wir gucken zu Vox, da hat es eine Castingshow gegeben oder eine Wettbewerbsshow namens Die Höhle der Löwen, wo es um Geschäftsideen ging. Auch da also nicht um die künstlerische Verwirklichung von einzelnen Personen, die so gerne mal im Rampenlicht stehen würden, sondern es ging um Unternehmen und um hunderte Arbeitsplätze, die durch diese Sendung geschaffen wurden. Da wird plötzlich Fernsehunterhaltung zur besten Sendezeit relevant. Und das ist sowohl in der Unterhaltung, im Infotainment, wie du sagst, sehr, sehr spannend, aber das gilt ja auch für die Fiktion. Also wenn wir uns die Serie Schuld eben im ZDF anschauen, da geht es eben nicht um eine neue Krankenhaus- oder Vorabendserie und Britra Trulala, alles ganz heiter und lustig.
Zum Glück.
Sondern es geht um was. Oder wenn wir über Deutschland, die RTL-Serie, über unser Land zu Zeiten des NATO-Doppelbeschlusses sprechen, dann ist das auch wieder etwas Relevanteres, sagen wir mal so. Also ich finde das gut, weil das braucht unser Fernsehen. Denn sonst, du hast Netflix ja schon angesprochen, wenn ich nichts Relevantes finde, dann kann ich halt mittlerweile genügend andere Dinge gucken.
Ganz genau. Wir ziehen einen ersten Strich darunter, Thomas, und sagen, im Fernsehen tut sich was und zumindest erstmal aussichtsmäßig in eine ganz gute Richtung. Ab Februar haben wir eine neue ZDF-Serie, sehr spannend, mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle, da werden wir sicherlich reinschauen. Und auch ansonsten scheint sich der deutsche Fernsehmarkt tatsächlich dem allgemeinen Serienkult insofern anzupassen, dass man es nicht nur bei den üblichen Verdächtigen im Vorabendprogramm belässt, die da vor sich hin plätschern, sondern sich ernsthaft Gedanken macht, was man den Zuschauern anbieten könnte. Wir behalten das im Auge. Vielen Dank, Thomas Lückerath, Chefredakteur des wichtigsten deutschen Medienmagazins dwdl.de. Und ich freue mich, wenn wir uns bald zu einem Thema dieser Art wiederhören.
Sehr gerne. Dankeschön.
Schönen Gruß nach Köln, schönen Abend und bis bald. Mach's gut.
Danke.
Tschüss.
Ich bin Maggie, Ihre neue Nachbarin.
Und?
Naja, wir ziehen gerade ein.
Ja, das sehe ich. Ja. Sind das Ihre Vollidioten?
Ja, diese Männer hatten mir das Umzugsunternehmen geschickt. Oh Mann.
Nicht oh Mann, oh Scheiße trifft's eher. Dieser Zaun ist 20 Jahre alt, das Auto 30.
Wart ihr das?
Klar waren die das. Sind sie blöde? Der Tatort spricht für sich.
Kein Grund, gleich unhöflich zu werden. Ich möchte bloß hier einziehen.
Ich möchte euch nicht ohne diesen Filmtipp aus der heutigen Sendung eine Stunde Film entlassen bei D-Radio Wissen. Saint Vincent heißt der Film, startet übermorgen am Donnerstag auch neu in den Kinos und ist eine Tragikomödie mit einem großartigen Bill Murray in der Hauptrolle. Und interessanterweise Bill Murray genauso, wie man ihn sich eigentlich als gealterten Peter Venkman von den Ghostbusters vorstellt. Also richtig so Typ, knallhartes Arschloch nach außen hin, unfreundlich, grumpy old man, sagen die Amerikaner dazu. Aber nach innen gibt es natürlich einen Grund für diesen harten Kern und der besteht für diese harte Schale und der besteht natürlich in einem sehr weichen Kern. Großartiger Film, möglicherweise katapultiert er Bill Murray auch noch in diverse Nominierungen für diverse Filmpreise. Ich will da nicht unbedingt vom Oscar reden, aber es ist toll zu sehen, wie dieser alte Sack in einem Haus ganz alleine wohnt, diese neuen Nachbarn nebenan einziehen und es, Obacht, natürlich auch einen Nachbarsjungen gibt, der von dem Alten erstmal nur pausenlos angekackt wird, bis dann eine wirklich ganz rührende Freundschaft zwischen den beiden entsteht. Das erinnert hin und wieder ein bisschen an Gran Torino und an Clint Eastwood. Klar, da war die Geschichte ähnlich mit den Asiaten im Nachbarhaus und dem alten Kriegsveteranen, den Eastwood da spielt und auch erstmal nur wahnsinnig unfreundlich ist, bis er dann diesen weichen Kern mal durch die harte Schale durchblitzen lässt. Hier bei Bill Murray ist es ganz ähnlich. Saint Vincent ab Donnerstag neu im Kino. Großartig, Bill Murray, großartig, aber auch Melissa McCarthy, die nämlich die Mutter dieses Nachbarjungen spielt, also die Nachbarin, die sich alle jetzt mit diesem alten Sack rumschlagen müssen. Wenn ihr ein bisschen anderen Film sehen wollt, mal, wie gesagt, Tragik, Komödie, sage ich deshalb, weil es auch gut hin und her geht zwischen Tragik und Komödie, dann schaut euch diesen Film ab Donnerstag an, ist eine klare Empfehlung. Und damit verabschiede ich mich für heute Abend von euch, bedanke mich sehr herzlich für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Ich bin Tom Westerholt, bis dann, macht's gut und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.